Ja, falsch rum. Was haben wir heute vor? Es sind im Prinzip zwei Teile. Ein Teil von meinem Kollegen von Red Hat und ein Teil von mir. Am Anfang wird es darum gehen, wir beschäftigen uns erstmal mit der ganzen Begriffsdefinition. Was ist denn eigentlich AWX? Was ist der Ansible Tower? Ansible Core? Was sind die Unterschiede? Was sind die Gemeinsamkeiten? Was ist das eigentlich? Um da mal ein bisschen Ordnung reinzukriegen. Und der zweite Teil wird eher praktischer Natur sein, dass ich quasi ein bisschen mit euch durch die Geschichte gehe, wie wir in der Firma Ansible eingesetzt haben, was wir für Probleme oder für Herausforderungen hatten und wie wir die gelöst haben, um so ein bisschen aufzuzeigen, was es für Möglichkeiten gibt. Kurz zu uns, die Aspicon ist ein Infrastruktur- und Datenbankdienstleister. Wir haben vor 20 Jahren hier in Chemnitz angefangen mit Oracle-Datenbanken, dann kam MS SQL dazu und PostgreSQL und auch aus der Anforderung von unseren Kunden und auch aus der Anforderung, die Dienstleistung, die wir machen bezüglich auf Datenbanken, gut abbilden zu können, haben wir dann auch mit Automatisierung angefangen. Wir kümmern uns quasi alles, was um Datenbanken betrifft, Richtung Hochverfügbarkeit, die ganze Infrastruktur unten drunter. Das ist so unser Thema. Ja. Kurz zu mir. Ich bin Micha, bin hier auch in Chemnitz an der Uni gewesen, bin seit 2019 bei der Aspicon, kümmere mich da jetzt um das gesamte Thema Infrastruktur, hauptsächlich in den letzten Jahren die Automatisierung, aber auch PostgreSQL. Das ist immer noch eins meiner Lieblingsthemen. Ja. Jetzt würde ich abgeben an meinen Kollegen von Red Hat, der euch ein bisschen durch die Hintergründe führt.
Ja, guten Morgen. Bin ich gut zu verstehen, auch in den hinteren Reihen? Wunderbar. Ja, ich möchte mich auch noch ganz kurz vorstellen. Ich bin Jörg. Ich verdiene mein Geld seit 2003 damit, dass ich Dinge mit EDV oder IT tue. Damals nannte man es noch EDV, Ende der Vernunft. Und ich habe Windows-Systeme administriert. Heute bin ich hoffentlich auf der guten Seite der Macht gelandet. Ich interessiere mich seit ein paar Jahren für Automatisierung, weil ich glaube, dass die IT-Welt so komplex und heterogen geworden ist, dass man den Betrieb nicht mehr aufrechterhalten kann, ohne zu automatisieren. Darf ich mal fragen, wer von euch arbeitet in klassischen Betriebsteams oder als Sysadmin? Dann gehe ich davon aus, dass viele, die in diesem Bereich arbeiten, das kennen, dass die Aufgaben komplexer werden. Die Aufgaben werden immer mehr. Es kann aber gar nicht im entsprechenden Maße Personal eingestellt und beschafft werden, weil das nicht gut skaliert. Die einzige Chance besteht quasi darin, dass man sich seinen Freiraum selber schafft. Und das geht am einfachsten, indem man schaut, was sind Aufgaben, die regelmäßig anfallen, die viel Zeit brauchen. Wie kann ich den Computer dazu bringen, dass er diese Aufgaben für mich erledigt. Hinzu kommt, ich kenne das noch von früher, wenn man Installationen gemacht hat, hatte man seine Anleitung als handschriftliche Notiz in einem Buch. Das Buch ist man bei der nächsten Installation durchgegangen, hat dann die 4 Schritte gefixt, die man unterwegs doch vergessen hat und dann war man nach ein paar Tagen fertig. Irgendwann ist man ausgefallen, dann musste der arme Kollege das Buch in die Hand nehmen und damit zu einem Kunden fahren und stellte fest, Mensch, der Jörg hat aber eine hässliche Handschrift, ich kann das gar nicht lesen. Ich mache heute einfach einen Teil und wenn er wieder gesund ist, fährt er halt wieder zum Kunden hin und macht den Rest. Er kann seine Sauklaue ja entziffern. Dafür gibt es Computer, dass wir das nicht mehr handschriftlich erfassen müssen. Und da spreche ich noch gar nicht von Ansible. Das kann man als Shell-Skript aufschreiben, das kann man in Textdateien reinschreiben, die dann von Automaten verarbeitet werden. Aber wichtig ist, wenn der Automat etwas tut, der vergisst keinen Schritt aus Schusseligkeit. Der führt das genauso gut oder genauso schlecht aus, wie wir ihm dazu angewiesen haben. Am Anfang, das schreckt viele ab, die sagen, ja, aber jetzt habe ich ja zusätzlichen Aufwand, ich muss ja anfangen und meinen Code viel mehr testen, weil wenn das jemand anders startet und ausführt und das geht schief, kann ich ja da auch viel größeren Schaden mit anrichten. Ja, das ist richtig, man muss mehr testen, aber wenn man diesen Einmalaufwand vorneweg geschafft hat, wird es nach hinten raus wirklich leichter und man muss sich um viele Dinge keine Gedanken mehr machen. Audit, Compliance sind Themen, die auch in den letzten Jahren in der Systemadministration immer wichtiger geworden sind. Menschen, Auditoren fragen danach, ja, wie stellt ihr denn sicher, dass eure Systeme in dem Zustand sind, in dem sie sich befinden sollen, in dem ihr sie mal installiert habt. Automation kann dabei helfen, denn ihr habt den Sollzustand im besten Fall in einem Repository dokumentiert und deklariert und könnt eure Systeme einfach dagegen prüfen, um festzustellen, wo es Abweichungen gibt. Dann kann man schon mal schauen, warum gibt es denn Abweichungen, und kann durch den Automaten den Sollzustand einfach wiederherstellen lassen. Und das ganz ohne, dass jemand zig Textdateien manuell mit seinem Editor durchforstet und mit der Hand da drin rumhackt. Was mir persönlich an Ansible ganz schön gefällt, ist, sämtliche Dokumente werden in YAML geschrieben. Das ist für mich ein Format, was auch Menschen, die mit dem eigentlichen Code und mit Programmierung wenig zu tun haben, bei gescheiter Benamung der Tasks gut lesen und verstehen können, was da passiert. Und ich habe beim früheren Arbeitgeber einen einfachen Test gemacht. Ich habe einen Bash-Skript genommen, was schon lange bei uns im Einsatz war, habe es ausgedruckt, habe einen Playbook geschrieben, was das Gleiche abbildet, bin damit zu einem Kollegen gegangen, der mit dem Bereich nichts zu tun hat, habe ihm beides auf den Tisch gelegt und habe gesagt, schau es dir an, was würdest du benutzen? Und er sagte nach 4 Minuten, ja, dieses YAML-Ding hier, da habe ich sofort eine Idee, was da passiert, auch wenn ich die Details noch nicht nachvollziehen kann, aber bei dem Bash-Script, das hat einer geschrieben, der macht das ein bisschen anders wie ich, da brauche ich deutlich länger, um das zu verstehen. Das sind für mich die wichtigsten Gründe, warum man heute sich mit Automation beschäftigen sollte. Und ich mache das jetzt seit 5 oder 6 Jahren und ich kann euch versprechen, ich kenne keinen Sysadmin, der seinen Job verloren hat, weil er angefangen hat, seine Arbeit zu automatisieren. Also ich kenne keinen, der gesagt hat, ich habe 2 Jahre lang alle Tasks automatisiert und dann hat man mich entlassen, weil es war nichts mehr da für mich zu tun. Es ist eher so, dass mir Kollegen von früher sagen, wir haben unseren Automationsgrad enorm gesteigert. Wir haben jetzt mal wieder Zeit für innovative Projekte. Also dass wir aus der Betriebsabteilung mit neuen Ideen in die Firma reingehen können, um zu sagen, wir haben Ideen, da könnten wir unser Business verbessern. Das ist ein ganz tolles Gefühl, wenn man aus diesem Teufelskreis rauskommt, dass einfach jeden Tag neue AAA-Projekte durch die Tür purzeln, wo man sich fragt, ob man die vielleicht in der Nacht von Samstag auf Sonntag noch irgendwo dazwischen geschoben bekommt. Jetzt habe ich gesehen, viele von euch arbeiten schon mit Ansible. Darum versuche ich diesen Teil etwas kurz zu halten, um euch nicht zu langweilen. Im Ansible-Ökosystem gibt es, ich sag mal, 3 Bausteine. Es gibt das Community Ansible, 2012 von Michael Dehaene ins Leben gerufen, 2015 von Red Hat übernommen, wird von der Community mit Unterstützung von Red Hat weiterentwickelt. Das ist quasi das, was ihr benutzt, wenn ihr es auf der Kommandozeile verwendet. Was neu und revolutionär bei Ansible war, ist, dass es im Vergleich zu vielen anderen Systemen agentenlos und push-based arbeitet. Das hatte den riesigen Vorteil oder hat auch heute noch den Vorteil, wenn ich sage, ich möchte ausprobieren, ob dieses Tool für mich das Richtige ist, muss ich nicht erst Agenten in meiner gesamten Infrastruktur verteilen. Und wenn ich dann feststelle, es ist für uns doch nicht das richtige Tool, mir dann überlegen, wie kriege ich die ganzen Agenten überall wieder weg. Gleichzeitig ist es so ein Vorteil, dass die Kommunikationsrichtung push-based ist. Ich habe irgendwo meinen Control-Node, also dort, wo meine Playbooks und meine Tasks liegen, wo ich vielleicht auch verschlüsselt meine Secrets abgelegt habe, wo meine Business-Logic sitzt. Diesen stelle ich gerne in eine Netzwerkzone, wo er sehr gut geschützt ist, damit diesen Host möglichst niemand übernimmt. Ein einfaches Beispiel, wenn ich damit meine Infrastruktur konfigurieren kann, kann ich meine Infrastruktur damit auch kaputt konfigurieren. Also ist das ein Gerät, das möchte ich gerne schützen. Jetzt habe ich in meinem Netzwerk viele Firewalls und da ist es deutlich gescheiter, wenn ich konfiguriere, dieser eine Host darf ausgehend dadurch und meine nicht ganz so kritischen Client-Systeme konfigurieren, als wenn ich sage, ich habe 10.000 Agenten in meiner Infrastruktur und jeder darf mit meinem Master reden. Auch diese Kommunikation ist bei den Pull-basierten Systemen natürlich durch Zertifikate abgesichert, aber das Risiko, dass ein kompromittierter Client über den Kommunikationskanal den Master attackieren kann, ist dabei etwas größer. Ansible hatte den zweiten großen Vorteil, es ging an den Start mit All Batteries Included. Man hat ein Paket installiert, man hatte alles, was es gab, konnte sofort loslegen. Das hat sich in der Zwischenzeit in den letzten Jahren etwas geändert, da gehe ich auf einer folgenden Folie noch näher drauf ein. Kurze Zeit nach den CLI-Tools wurde das Projekt AWX ins Leben gerufen. AWX erweitert die Möglichkeiten, die ich auf der Kommandozeile habe, durch ein System, wo ich erstmal eine Web-UI habe, die auch von Menschen genutzt werden kann, die jetzt vielleicht nur Workflows und Templates ausführen möchten, aber die jetzt nicht originär in ihrem Emacs oder Vim den Code dafür schreiben möchten. Da geht Michael später noch detailliert drauf ein, darum halte ich das jetzt im Moment kurz. Und wir als Red Hat haben für den Enterprise-Bereich, die häufig noch besondere Anforderungen haben, das Produkt der Red Hat Ansible Automation Plattform kuratiert. Da haben wir quasi die Open-Source-Projekte, die generell existieren, die man für Automation im Ansible-Ökosystem benutzen kann, zusammengefasst, um zu sagen, so, das haben wir so zusammengestöpselt, weil wir der Meinung sind, dass das gut miteinander funktioniert, dass das die Anforderungen von Enterprise-Kunden erfüllt und liefern somit ein Framework aus, das aus über 20 Open-Source-Projekten besteht und wo Kunden bei uns Support-Subscriptions für kaufen können, wenn sie sagen, wenn wir nicht weiter wissen, möchten wir jemanden an der Hand haben, der es zusammengesteckt hat, der uns dann bitte weiterhelfen soll. Auf dieser Folie seht ihr die Ansible Community Pakete. Also es gibt dort zwei Packages, die in so gut wie jeder Linux-Distribution verfügbar sind. Das eine ist das Ansible Community Package, das versucht, diesen All Batteries Included Ansatz aufrechtzuerhalten. Wenn man das mit installiert, werden schon viele Module mit installiert, die man für die gängigen Aufgaben im Bereich der Automation benötigt. Das Ansible Core hingegen ist quasi nur die Runtime und einige ganz elementare Module, wo man sagt, die braucht man wirklich immer. Also man möchte beispielsweise immer in der Lage sein, Dateien im Zielsystem zu manipulieren, Pakete zu aktualisieren. So etwas ist damit bei und alle anderen Rollen oder Collections, also Rollen und Collections sind Formate, mit denen Content bereitgestellt wird, kann man sich bei Bedarf hinzuinstallieren. Das hat den Hintergrund, dass viel Content für Ansible von unterschiedlichsten Communities und Firmen entwickelt wird, die alle unterschiedliche Release-Zyklen haben. Und der All Batteries Included Ansatz hat es schwierig gemacht, wenn man gesagt hat, wir releasen alle 2 Jahre oder jedes Jahr ein neues Release und alle Partner müssen so lange warten, bis sie ihre neuen Bugfixes und neuen Features veröffentlichen können. Durch diese Modularisierung drehen diese Projekte alle mit ihrem eigenen Lifecycle. Es ist deutlich flexibler, allerdings auch ein bisschen unübersichtlicher geworden. Und es gibt halt hier, da steht Community Support Only. Das Only ist nicht so negativ gemeint, wie es klingen mag. Man hat hier halt keine Hotline, wo man anrufen kann und sagt, hey, ich habe da das Paket im Internet gefunden, ausprobiert, geht nicht, hilf mir. AWX ist auch ein reines Open-Source-Projekt für Enterprise-Kunden, die häufig starre Prozesse haben oder etwas längere Laufzeiten, um einen Release-Wechsel zu vollziehen, hat der AWX einen großen Nachteil. Das Projekt hat sich auf die Fahne geschrieben, wir releasen alle 2 Wochen. Wenn man in der Lage ist, diesen Release-Zyklus mitzugehen und alle 2 Wochen ein Update einzuspielen, wo man annehmen könnte, wenn der Automationsgrad hoch ist und das Testing gut ist, sollte das möglich sein, ist das ein wirklich schönes Projekt. Wenn man allerdings nicht in der Lage ist, diese Release-Zyklen mitzumachen, muss man sich einfach bewusst sein, dann hat man dort ein Stück alte Software im Haus stehen, die halt keine Sicherheitsupdates mehr erfährt, weil das Projekt sagt, wir haben ja schon ein neues Release, nutzt gefälligst das. In meiner Einschätzung, ich bin zwar nicht der Freund von The Latest and Greatest, aber ich möchte schon, dass meine Software im Zweifelsfalle gefixt wird und ich nicht plötzlich Migrationsdruck habe, weil ich bei Heise oder Golem über eine neue Sicherheitslücke lese und feststelle, ups, die wäre in der nächsten Version gefixt, ich muss jetzt schnell ein Update machen. Dafür, also für diese Kunden, die diese Herausforderungen haben, bieten wir ein kommerzielles Produkt an, wo wir sagen, wir stellen längere, planbare Lifecycles zur Verfügung. Das gibt unseren Enterprise-Kunden Planungssicherheit. Sie wissen, in welcher Phase des Lifecycles sie welche Leistungen und welche Fixes erwarten können. Und was wir auch machen, man kann sich diese Bestandteile zwar nicht einfach so frei herunterladen, aber jeder, der sich das mal anschauen möchte und mit AWX vielleicht vergleichen möchte, kann sich für eine kostenlose Red Hat Developer Subscription registrieren und hat dann auch Zugriff auf die Ansible Automation Plattform, um sich damit vertraut zu machen. Und natürlich haben wir dann dazu ein kommerzielles Angebot, was sich an unsere Enterprise-Kunden richtet, die sagen, okay, und wir möchten von euch im Zweifelsfall Unterstützung und Hilfe haben, wenn wir Probleme beim Betrieb, bei der Einrichtung oder Fragen zu bestimmten Fixes haben. Ein paar Sachen aus der Automation-Plattform möchte ich hier kurz vorstellen. Michael, bitte gib mir ein Zeichen, wenn ich ins Schwafeln gerate. Wir haben bei Red Hat Content, man kann einen ganzen Tag mit der Automation-Plattform füllen. Ich habe versucht, ein paar Dinge herauszunehmen, die vielleicht auch für euch ja interessant sind. Heute ist jedes Produkt nur noch dann gut, wenn irgendwo KI drin steckt. Das haben wir natürlich auch erkannt. Das ist bei uns das Ansible Lightspeed. Ansible Lightspeed verknüpft die Ansible Automation Plattform mit IBM Watson X und soll Tasks für Automation generieren. Also ihr könnt euch das so vorstellen, ihr schreibt in eurem Prompt, bitte automatisiere folgenden Vorgang und dann generiert Lightspeed dafür den entsprechenden Code. Ich möchte euch einfach mal dazu anregen, euch selber Gedanken darüber zu machen, was die Konsequenzen sind, wenn jemand, der vielleicht selber nicht in der Lage ist, ein Playbook qualitätszusichern, sich von einer KI einen Automationstask schreiben lässt, der anschließend gegebenenfalls auf tausenden Systemen ausgeführt wird. Wie gesagt, das kann eine Hilfe sein, wenn man sie richtig einsetzt. Dann haben wir etwas da drin, das nennt sich Event-Driven Ansible. Wie der Name andeutet, ist das etwas, das soll auf Ereignisse in der Infrastruktur reagieren und sie durch automatisierte Prozesse lösen. Beispiel wurde mir erst letzte Woche von einem Kunden zugetragen. Der Kunde hat SE Linux im Modus Permissive konfiguriert, aber niemand guckt die Logs durch, was dort mitgeloggt wird und handelt dementsprechend. Dieser Kunde möchte jetzt gerne Event-Driven Ansible nutzen, um damit das Journal durchzuschauen und für jeden SE-Alert, das er da drin findet, im ServiceNow-Ticketsystem automatisch ein Ticket zu öffnen und dem entsprechenden Bearbeiter zuzuweisen. Damit werden quasi Workflows automatisch angetriggert und gesteuert. Und Workflows meine ich jetzt eher im Sinne von Unterstützungsprozessen. Verantwortliche werden in ihrem Ticket-Tool bewusst gemacht, hey, du hast jetzt einen Task, du hast etwas zu tun. Und es kümmert sich ein Automat darum, dass die Arbeit quasi vorgelegt wird. Man kann sich nicht davor drücken, indem man einfach sagt, ja, ich habe heute keine Zeit, die Logs zu prüfen. Wenn man in sehr großen heterogenen Umgebungen unterwegs ist, wo man verschiedene Major-Releases hat, bei uns sind das im Moment RHEL 6 bis RHEL 9, dann hat jedes dieser Major-Releases unterschiedliche Python-Versionen. Ansible Core basiert auf Python und braucht einen Python-Interpreter im Ziel. Da haben wir festgestellt, wenn man nur mit Ansible Core arbeitet, kommt man irgendwann in Abhängigkeitsprobleme. Entweder das Ansible Core ist zu alt und kommt mit dem neuesten Python im neuesten Release nicht mehr zurecht, oder umgekehrt, ich habe das aktuelle Ansible Core und ich komme mit meinem ältesten Release nicht mehr zurecht. Oder ich brauche Content, der durch Rollen und Collections bereitgestellt wird, der passt mit meiner Runtime nicht mehr zusammen. Execution Environments, die auch im AWX-Projekt zur Verfügung stehen, sind eine Möglichkeit, all diese Abhängigkeiten zu bündeln und zu sagen, ich habe dort einen Bereich, da brauche ich diese Zusammenstellung, dort habe ich einen anderen Bereich, den habe ich mir entsprechend zusammengebaut und führe meine Tasks mithilfe dieser Environments aus. Der Controller ist im Prinzip das, was wir den Tower nennen. Früher hieß dieses Produkt Tower, heute heißt es Automation Controller. Das ist im Prinzip das gleiche wie der AWX, den Michael nachher noch intensiv vorstellt. Ja, und Ansible Content Collections. Was Collections sind, geht Michael auch noch drauf ein. Ganz einfach gesagt, das ist eine Sammlung von Modulen und Automationscontent. Die gibt es bei uns als sogenannten Certified Content. Das bedeutet, ein Partner lässt seinen Content zertifizieren. Der Kunde, der ihn nutzt und ein Problem damit hat, kann entweder bei unserem Partner oder direkt bei uns ein Ticket dafür aufmachen und erhält dafür Support. Wir sind dann bestrebt, dafür zu sorgen, dass Bugs gefixt werden oder gewünschte Features damit reinkommen. Und wir können das mit unserem Service Red Hat Insights bündeln. Das ist ein SaaS-Angebot in der Cloud, wo wir die angeschlossenen Systeme prüfen, ob wir bekannte Konfigurationsfehler auf ihnen finden, ob wir Konfigurationen vorfinden, die bei einigen Kunden schon zu Problemen geführt haben, ob wir ungepatchte Schwachstellen finden und stellen dann aus diesem Service sogenannte Ansible Remediation Playbooks bereit, die der Kunde dann herunterladen und ausführen kann. Diese Playbooks sind digital signiert, um zu verifizieren, dass sie wirklich von uns kommen, und sie sind supported, sodass man sich bei uns versichern kann, ey, das klappt bei mir nicht so, wie es soll, bitte fix das, damit ich das einsetzen kann, und nimmt damit dem Nutzer die Arbeit ab, diesen Content erstmal selbst kreieren zu müssen. Ich habe jetzt wie viele angefangen mit Automation. Ich habe mir Ansible Core installiert, habe einfach losgelegt. Alles, was ich hatte, war mein Linux-Laptop, der SSH-Zugang zu meinen Client-Systemen, und dann habe ich losgelegt. Und das hier ist ein Screenshot von meinem Rechner zu Hause, von einem meiner Ansible-Verzeichnisse. Und ich wollte das einfach nur mal mitbringen, um zu zeigen, so kann das aussehen, wenn ein Dude ein bisschen Automation macht. Da liegen 49 Dateien, es gibt 5 Verzeichnisse da drin, in denen sieht es so ähnlich aus. Und jetzt möchte ich euch bitten, jetzt stellt euch mal vor, ihr seid in einer Firma, ihr habt dort angefangen zu automatisieren, eure Kollegen im Team finden das toll, die wollen jetzt alle mitmachen. Wenn ihr das so macht, ist das Einzige, es entsteht sofort Chaos. Der eine benennt seine Tasks, wenn er einen Webserver konfiguriert, beginnt das mit Configure. Manche sagen, naja, ich deploye ja einen Webservice, also schreibe ich Deploy davor. Jeder benutzt andere Konventionen, und ich kenne keine Umgebung, wo sich 10 Leute über einen Zeitraum länger als ein Jahr an solche Konventionen halten, bevor man immer erst reingucken muss, weil man anhand des Namens nicht mehr weiß, wofür der Task da ist. Jetzt kann man versuchen, Ordnung zu schaffen mit den üblichen Mitteln, die das Linux-Betriebssystem mitbringt. Ich habe Unix-Datei-Permissions, ich habe User und Groups. Ich kann mit Linux-ACLs arbeiten. Da mal eine Frage, wer von euch benutzt regelmäßig Linux-ACLs? Oh, wenige Hände. Wer von euch findet die richtig toll? Oh, das finde ich gut. Wer benutzt sie nur, weil es kein besseres Mittel gibt? Ah, doch ein paar Hände. Das ist alles, was wir an dieser Stelle haben. Auch die Secret-Verwaltung wird ein bisschen schwierig. Häufig arbeitet man hier mit Shared Secrets, die in Dateien liegen, die halt alle im Team lesen können. Da möchte man seine persönlichen Geheimnisse nicht hinlegen, dann denkt man sich sowas wie Abteilungsgeheimnisse aus, und wenn der erste Kollege geht, weil er einen besseren Job hat, dann höre ich oft Teams sagen, ja, jetzt ist der weg, jetzt müssten wir eigentlich dieses Secret mal ändern, weil der weiß das ja. Ja, aber das ist doch richtig viel Aufwand. Der ist doch ein guter, und sein VPN-Zugang ist doch auch gesperrt. Das können wir doch so lassen, bis wir mal wieder ein bisschen mehr Zeit haben. Also was ich damit einfach nur sagen möchte, dieser Weg hat Herausforderungen, und irgendwann skaliert es so nicht mehr so ganz hervorragend. Und das ist die Stelle, wo ich jetzt an Michael übergeben möchte, der euch erzählen wird, wie der Weg in ihrer Firma gewesen ist und wie sie sich entwickelt haben, um von dort an weiterzugehen und dem Chaos Herr zu werden.
Ja, also wie ihr schon seht, ne, wie Jörg dargestellt hat, so geht's nicht. Dafür gibt es grafische Oberflächen, sei es jetzt AAP, sei es AWX, spielt an der Stelle keine Rolle. Kurz zu unserer Geschichte. Wir haben Mitte 2020 oder Anfang 2020, wir sind uns selber nicht mehr ganz sicher, wann wir da genau angefangen haben, haben wir angefangen mit Ansible, im ersten Schritt aus der Herausforderung ein Kubernetes-Cluster zu installieren. Das war halt der Weg mit Ansible. Ich kannte es vorher schon, hatte aber noch nie mit einer grafischen Oberfläche gearbeitet. So, dann haben wir beschlossen, das funktioniert ganz gut, wir lösen Puppet mit Ansible ab. Haben angefangen, die Community durchzuwühlen, und alles, was wir so brauchten, um das eben abzubilden, haben wir aus Rollen aus der Community genommen, die notdürftig zusammengenagelt, sodass wir erstmal alles abbilden konnten, was wir bis dahin hatten. Dann haben wir ein Inventory aufgebaut. Wir haben uns schon Gedanken gemacht, aber ich schlage dann noch einen Bogen. Jetzt so im Rückblick, 4 Jahre später, wir haben einiges nicht bedacht, was wir dann im Laufe der Jahre gelernt haben. Wir haben zum Beispiel die Gruppen so gebaut, wie unsere logischen Netze sind. Daran haben wir unsere Gruppenstruktur orientiert, ne, im ersten Schritt erstmal. Dann haben wir eine ganze Reihe von Playbooks gebaut. Wir hatten 2 große, nämlich für die 2 Hauptsysteme, die wir haben. Wir haben quasi Workstations und Server. Also hatten wir ein Playbook für unsere Server und ein Playbook für unsere Workstations. Das war auch ein Playbook im Sinne von ein Play. Das heißt, ein Play mit sehr, sehr vielen Tasks hintereinander weg. Das lief auch entsprechend lang und es lief tatsächlich auch entsprechend schlecht. Und dazu kommt noch, wir hatten eine ganze Reihe zusätzliche Playbooks für irgendwelche Spezialaufgaben, die so nicht in die größeren reinpassen. Irgendwelche kleinen Konfigurationen, weil wenn man sich das mal durchdenkt, wenn ich jetzt sage, wir haben Workstations, wir haben Server, das klingt erstmal sehr einfach, dann guckt man sich das näher an, dann haben wir noch die Server, dann haben wir dort noch Ausnahmen, und wenn man sich das mal alles aufschreibt, wird es ein Riesenbaum, weil es dann doch am Ende sehr, sehr viele Besonderheiten und Ausnahmen sind. So. Dann haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir das benennen, und so ein bisschen eine Nomenklatur uns ausgedacht. Aber es ist auch viel gewachsen, weil wir natürlich noch nicht so viel Erfahrung hatten. Also ist das so ein typisches gewachsenes System gewesen. Ne? Und eine Hauptherausforderung, die wir hatten, war der Umgang mit der Unterscheidung zwischen verschiedenen Betriebssystemen. Wir hatten damals noch ein paar Reste von CentOS im Einsatz. Wir hatten schon Oracle Linux, wir hatten Red Hat. Wir haben dann angefangen Ubuntu. Und an irgendeiner Stelle muss man ja dann immer Unterscheidungen treffen. Wo bin ich denn jetzt genau? Was habe ich für ein Betriebssystem? Wie gehe ich damit um? Wie fange ich ab, dass zum Beispiel das Playbook für Workstations nicht aus Versehen auf einen Rechner, wo Oracle Linux installiert ist, läuft? Oder muss ich das überhaupt anfangen? Oder kann ich das irgendwie elegant regeln? An der Stelle haben wir dann oft auch mit Flex gearbeitet. Das sage ich noch, warum das eine schlechte Idee ist. Also einfach quasi eine Variable an den Host angeschrieben. Auf den Host soll das und das installiert werden und das Playbook prüft die Variable. Keine gute Idee, kann ich jetzt schon mal sagen. Ne? Aus folgenden Gründen. Wenn man das so aufbaut, ne, das neigt dann neigt man sowohl in den Tasks auch als im Gesamtumfang dazu, nicht ein Ziel zu beschreiben, sondern Tätigkeiten. Ich fange dann an und sage, ich möchte den Host konfigurieren und schreibe dann einen Konfigurationstask und kein Zieltask. Und eine Folge davon ist, dass langsam, aber sicher die Infrastruktur, die ich habe, davon abweicht, was ich eigentlich im Inventory irgendwo mal definiert habe oder was ich eigentlich auch will. Ich habe ständig irgendwelche kleinen Tasks, die ich irgendwo ausführe, die nicht so ganz funktionieren und dann führe ich meinen großen Task wieder aus oder mein großes Playbook und dann funktioniert das miteinander nicht, weil ich dort was gemacht habe. Das habe ich hier natürlich nicht bedacht. Wir haben es am Laufen gehalten. Wir haben das ungefähr 2 Jahre benutzt. Das hat ungefähr funktioniert, aber es ist auch immer Arbeit. Es war immer Fixarbeit, immer irgendwelche Probleme zu lösen. Und deswegen haben wir Anfang 2023 gesagt, wir reißen das nochmal, also wir reißen es nicht komplett weg. Wir bauen daneben nochmal parallel auf. Nur mit den Learnings der letzten Jahre setzen uns nochmal hin, fangen nochmal bei 0 an. Da war der Wechsel auf 2.0. Haben wir gesagt, das nehmen wir gleich als Anlass für einen Cut. Wir lösen das Alte ab. Und wir setzen das hin und denken nochmal wirklich scharf drüber nach, wie wir das aufbauen. Das heißt, ein Ziel war wirklich alles besser machen. Wirklich alles besser machen. Ne? Ein Hauptaspekt, den ich mir auf die Fahne geschrieben hatte oder den wir uns auf die Fahne geschrieben hatten, war tatsächlich die Verschiebung der Komplexität von der Ausführung zum Aufbau des Ganzen. Ne, so dass die Ausführung mit möglichst wenig Arbeit zu erledigen ist und möglichst wenig Arbeit nach sich zieht. Ja, also es ist immer so, wenn man solche Systeme aufbaut, hat man immer die Wahl, mache ich eine einfache Struktur am Anfang und habe dann hinterher, muss ich sehr, sehr viel auswählen, was ich denn genau machen will, oder fange ich das alles vorneweg ab und muss dann nur noch abfeuern und mein Automat trifft alle Entscheidungen, weil ich das alles eingebaut habe vorneweg schon. Ne? Wir haben logischerweise dann auch ein neues Inventory aufgebaut, parallel dann am Anfang erstmal und haben uns auch lang mit unseren Entwicklern hingesetzt und überlegt, wie wir das gut machen. Ein zweites Ziel war, Execution Nodes einzusetzen, aus ähnlichen Gründen, wie Jörg vorhin schon sagte. Ich muss dann nicht mal nur von meinem Execution Node beziehungsweise von meinem Tower oder meinem Controller Node in alle Netze zu allen Rechnern, sondern kann sagen, ich habe nur noch eine Verbindung zu einer Execution Node in einem separaten Netz und der Host ist eh in dem Netz, der kann dann zu allen Maschinen. Ne? Ich kann das quasi ein kleines bisschen aufteilen und die Firewall-Freigaben drastisch reduzieren. Das war so ein Ziel. Des Weiteren, was auch ein hauptsächlicher Vorteil dieser grafischen Oberfläche ist, wenn ich mit vielen Leuten in einem Linux-Directory arbeite, dann kann ich zwar die üblichen Linux-Methoden nehmen, um das irgendwie einzuschränken, aber das ist lange nicht irgendwie in der Form von einem richtigen Rechte- und Rollenkonzept. Und das habe ich halt bei so einer grafischen Oberfläche ABX, AB, habe ich das halt mit. Ich kann Teams bauen, ich kann das in Organisationsstrukturen aufbauen und da auch ein bisschen mehr für Ordnung sorgen, wer denn was ausführen kann, auf welche Maschinen. Das stand auch noch mit auf unserer To-Do-Liste, das tatsächlich mal umzusetzen. Und einer der weiteren wichtigen Punkte war das Testing, die Quality Assurance und dann tatsächlich auch das Produktive nochmal neu zu überdenken und zu trennen. Wir hatten vorneweg die QA eher Richtung Test und wir sind jetzt dazu übergegangen, QA ist quasi, nicht quasi, es ist identisch zur Produktion. Weil nur so geht's, also meiner Meinung nach, das könnt ihr gerne anders sehen, Workstations zum Beispiel, wenn ich die teste mit Proxies und mit irgendwelchen Horizon VMware, wenn ich das nicht wirklich identisch zur Produktion mache, dann kann es mir immer passieren, ich rolle das aus, ich teste das, ich kann da alles testen und es funktioniert alles und dann habe ich doch ein kleines bisschen den Unterschied zu meinem produktiven System, ich rolle das aus und es geht plötzlich nicht. Und wenn nur der Ton nicht geht, ne? Ärgerlich, deswegen, die QA ist bei uns identisch zur Produktion. Gut. Gehen wir mal auf die einzelnen Punkte ein. Alles besser machen. Die ersten Sachen oder die ersten Schritte, die wir tatsächlich unternommen haben, war, wir haben uns eine Übersicht gemacht über alle Rollen, die wir verwenden, beziehungsweise die Verwendung der Rollen. Und haben dann für jede Verwendung eine eigene Rolle gebaut und in Collections einsortiert. Wir haben eine Collection für Linux-System, wir haben eine Collection für Linux-Anwendung, wir haben noch mehr Collections, das ist mittlerweile sind das fast zwei Hände voll. Und das haben wir wirklich angefangen, konsequent aufzubauen, um alle Tasks, die auch in eine Rolle gehören, oder alle Aufgaben, die in eine Rolle gehören, dort zu kapseln in der Rolle. Dann haben wir uns nochmal Gedanken zur Nomenklatur gemacht und haben gewisse Festlegungen getroffen. Das kann ich auch empfehlen. Vorneweg hinsetzen, wirklich überlegen, wie benenne ich das Ganze, aufschreiben, jedem mit der Nase draufdrücken und sagen, so wird's gemacht, das läuft sonst auseinander. Eine der wichtigsten Festlegungen bei der Nomenklatur, Variablen in Rollen. Und logischerweise dementsprechend auch alle Variablen, die ich in meinem Inventory irgendwo stehen habe, fangen mit dem Namen der Rolle an. Auch wenn wir in unterschiedlichen Rollen gleiche Verwendungen auf dem Host haben. Es gibt einzelne Sachen, wo unterschiedliche Rollen auf die gleichen Dateien zugreifen, wo man dann denkt, na, das kann ich doch eigentlich gleich nennen, das kann ich doch abkürzen, weil mein Rollenname ist so lang und dann ist der eigentliche Name nochmal so lang. Das kann ich doch, macht's nicht. Zur Not macht das doppelt, setzt das irgendwo an oberster Stelle gleich, dass das immer das Gleiche ist, dass es nicht doppelt hinschreiben ist, aber zieht das wirklich durch. Ne? Dann Verschiebung der Komplexität. Das ist auch leichter gesagt als getan. Wir haben das so aufgebaut, dass wir für jede Rolle ein Template geschrieben haben. Also quasi ein Playbook. Ne? Im AWX ist ein Job-Template, ruft quasi ein Playbook auf. Das ist das gleiche, wie wenn ich auf der Kommandozeile Ansible Playbook sage. Das ist genauso ein Job-Template im AWX. So, und jedes dieser Templates bzw. dieser Playbooks ruft eine Rolle auf. Manchmal mit Pre-Tasks oder Post-Tasks, manchmal noch zwei Plays in einem Playbook, weil dann noch irgendwann ein paar Tasks sind, die einfach nicht in eine Rolle gehören. Das muss ich mir auch gut überlegen, was gehört in eine Rolle, was mache ich in der Rolle, was mache ich nicht in der Rolle. Maßgeblich auch unter dem Aspekt, die Rollen sollen ja wiederverwendbar sein und gegebenenfalls auch mal woanders laufen, nicht auf unserer Infrastruktur. Die sollten quasi universell einsetzbar sein. Also gibt es so ein paar Sachen, die dann immer nicht in die Rolle gehören. Aber im Grunde ruft ein so ein Playbook eine Rolle auf und die macht dann anhand der Konfiguration im Inventory genau das, wofür sie gedacht ist. Und um das Ganze zu strukturieren, haben wir das Ganze in Workflows gegossen. Das hatten wir im ersten Schritt nicht, aber ich habe mir dann das alles nochmal angeguckt und habe mir gedacht, da hat sich schon bestimmt irgendjemand bei gedacht, dort Workflows zu bauen und mir die Möglichkeit zu geben, Workflows zu bauen für Job-Templates. Das kann man doch mal nutzen, habe mir das nochmal genau angeguckt, habe da ein bisschen rumgespielt und im Endeffekt ist das genau das Mittel der Wahl, um größere Prozesse vernünftig abzubilden, indem ich sage, ich habe jetzt viele, viele Playbooks, die viele, viele Rollen aufrufen. Und ich will das in irgendeiner Form irgendwie in einer Reihenfolge oder parallel ausführen. Dann baue ich dort im AWX ein Workflow-Template und kann dort mehrere Jobs mit einem Klick ausführen. Das gucken wir uns dann nachher nochmal in der Oberfläche an, wie das dann aussieht insgesamt. Und ein weiterer Vorteil, ich kann Workflows auch in Workflows ausführen. Das heißt, ich kann mir Workflows bauen, die ich so oder so ähnlich beziehungsweise genauso auf mehreren verschiedenen Plattformen ausführen will und kann die einmal bauen und dann einfach mehrmals benutzen. Zum Beispiel, was an der Jobausführung immer vorausgeht, ich synke mein Git-Repo. Ja, das ist das Erste, was passiert. Wenn ich das von der Kommandozeile mache, muss ich das nicht machen. Aber wenn ich das aus dem AAP oder aus dem AWX mache, muss ich erst mal gucken, habe ich denn auf meinem Control-Node die neuesten Quellen. Also synke ich erst die Projekte und dann synke ich nochmal mein Inventory, dass ich auch die neuesten Variablen habe. Das ist so ein klassisches Beispiel, das gieße ich in einen Workflow, das nagel ich einfach vorne überall ran an jeden Workflow. Und das startet immer. Dann brauche ich mir keine Gedanken machen, brauche nicht 10 Klicks machen, um das durchzuziehen, muss nicht warten, ich sage einfach Start und das passiert. Genau. Wir werden das nachher sehen. Ich habe diese Flows Subflows genannt. Es gibt quasi bei uns Flows, Subflows und Job-Templates. Ja, des Weiteren, was wir uns vorgenommen haben und was wir durchziehen, ist, wir führen nur Flows aus. Das heißt, wir führen immer den ganzen Prozess aus. Auch wenn wir nur ein virtuelles Interface irgendwo an einen Host, hinzufügen wollen, wir führen immer den ganzen Workflow aus. Fängt immer an mit Synken, dann kommen die CAs, dann kommen Repositories, dann werden Pakete installiert und irgendwann kommt dann die Rolle für die Netzwerke, wo dann das Interface hinzugefügt wird. Hat folgenden Grund. Das ist nämlich genau das Gegenteil von, ich habe ein Playbook, was nur Interfaces irgendwo ranbastelt und das macht das ein kleines bisschen anders als der Rest. Und wenn ich dann wieder meinen Workflow starte, um irgendwas anderes zu machen, knallt es, weil ich was irgendwas konfiguriert habe, was der nicht erwartet hat. Ne? Das ist genau das Gegenteil, was wir vorneweg hatten, dass wir so immer so klein machten, weil das geht in Richtung, das ist dann schon fast händisch. Ne? Das ist schon fast das Äquivalent zu, ich logge mich ein mit SSH und mache dort mit NMCI dort ein virtuelles Interface dazu. Das ist einfach nicht der Sinn von Automatisierung, dass ich dann viele, viele kleine Playbooks habe. Deswegen, wir starten immer die Workflows, wir machen den ganzen Prozess immer durch. Das klingt erstmal viel, spart mir aber am Ende des Tages so viel Fehlersucharbeit und Debugarbeit und Ärger, das hole ich dreimal wieder rein. Ne? Gut. Ich habe es ja schon gesagt, wir haben ein neues Inventory gestrickt und haben uns mit unseren Entwicklern hingesetzt und lange überlegt, wie wir das Ganze benennen. Und in unserer Erfahrung, wenn man sowas neu aufbaut, hat man immer die Überlegung, gut, mache ich das alles auf einer Ebene vorn, dann habe ich eine sehr, sehr lange Kette. Am Anfang sieht das erstmal nice aus und dann wird es immer länger und immer unübersichtlicher und schwer zu handeln. Also mache ich das anders, also mache ich tiefe Strukturen und viele Gruppen kaskadiert. Das ist am Anfang auch noch schön, wenn das dann immer länger wird, wird das genauso hässlich. Also versuche ich immer irgendwie so ein Quadrat, so eine quadratische Form versuche ich immer zu erreichen. Und für uns, wie gesagt, das ist ein Erfahrungsbericht, für uns passend ist folgende Struktur. Wir haben uns überlegt, wir haben quasi Locations, Klassen und Gruppen. Location ist die oberste Ordnung, das ist wie eine Abteilung, kann man das betrachten. Als Beispiel, Sandbox und Production, das sind meine Locations. Dann habe ich Klassen, das ist so die gröbste Einteilung. Ich habe Server und ich habe Workstations. Und dann, weil das meistens nicht ausreicht, haben wir noch eine dritte Ebene, wo wir noch so feinteilige Unterscheidungen machen. Ich habe Server, die sind eher wichtig, das ist mein Kern, mein Core, ne? Dann habe ich einen Management-Server und dann habe ich Server, die eigentlich nur, auf denen läuft nur eine Datenbank. Ne? Management-Server, das wäre so klassisch, der Controller wäre ein Management-Server, von dem wird alles andere konfiguriert. Ne? Und das folgt dann, das resultiert dann in einem Inventory, was ungefähr so aussieht. Logischerweise habe ich immer die Gruppe All und dann habe ich meine Location. Ne? Wir haben hier die Location CLT-Demo. Und dann habe ich einen Präfix L unterstrich, einfach damit ich immer, wenn ich drauf schaue, weiß, alles klar, das ist die Location. Dann haben wir die Klasse, das ist die Klasse Server. Ich kann quasi alle Server ansprechen oder auch nur alle Server in der Demo. Das vereint sich dann quasi in dieser Gruppe. Das ist LC, meine Präfixe für Location und Klasse. LC-Demo ist die Location, Server ist die Klasse. Und so zieht sich das durch. Das ist auch genau das Inventory, was wir dann in der Demo haben. Das läuft hier, das läuft am Stand. Das ist genau das Inventory dazu. Gut. Das alleine reicht natürlich noch nicht, bloß weil ich jetzt 3-4 Gruppen habe, für eine Unterscheidung. Weil das, was wir mit Servern machen, mit Ansible, ist dann schon ein bisschen komplexer. Und ich hatte es vorhin schon erwähnt, mit den Flex, die Unterscheidung immer, habe ich so eine Liste von irgendwelchen Variablen, die ich auf 0 oder 1 setze, ob irgendeine Spezialsoftware installiert werden soll oder nicht, ist ungünstig. Wir haben in den Rollen sehr, sehr viel Hirnschmalz verbaut, um das abzufangen. Unter anderem haben wir die Rollen so geschrieben, die meisten machen nichts, wenn nicht gewisse Variablen gesetzt sind. Das heißt, ich habe ein Inventory, das steht dem Controller zur Verfügung. Ich kann den gesamten Workflow laufen lassen, da werden alle Playbooks gestartet, aber für einen Host, für den gewisse Variablen nicht gesetzt sind, wird diese Rolle nicht gestartet. Ne? Dann, wenn die Rolle gestartet wird, haben fast alle einen umfangreichen Satz von Asserts oder in irgendeiner Form Sanity Checks in der Form, dass geprüft wird, okay, die Variable, dass die Rolle gestartet wird, ist gesetzt, aber sind auch alle anderen Variablen gesetzt und auch in der Form gesetzt und auch Integer gesetzt, wo ich Integer erwarte und passt das alles zusammen, dass ich irgendwie was Sinnvolles damit auch veranstalten kann, in dem Rahmen, wie das möglich ist bei so einer Abschätzung. Das geht quasi dem immer noch voraus, bevor die Rolle dann tatsächlich ausgeführt wird. Und ein weiteres, was wir bei dem Inventory, wo wir drauf geachtet haben, ist eine gewisse Form der Normalisierung. Ne? Wir sind Datenbankdienstleister, Datenbanken sind uns nicht ganz fremd. Und ein Paradigma bei Datenbanken ist eigentlich, man schreibt nichts zweimal hin. Wenn man es zweimal braucht, verweist man drauf. Genau das haben wir auch in Ansätzen bzw. versucht durchzuziehen. Das geht nicht immer 100%, aber ein Mittel davon ist zum Beispiel Default-Variablen zu setzen an irgendwo an der passenden Stelle relativ weit oben. Beispielsweise eine Variable zu setzen mit einem Vault für einen Git-User oder ein Git-Passwort. Und jeder, der irgendwie dann in einem Playbook nochmal aus dem Git was ziehen muss, kann die Variable benutzen, hat den Vorteil, der muss die nicht mal kennen. Da muss man wissen, wie die Variable heißt. Ist im Prinzip das nachgebaut, was im AWX geht, mit den Credentials. Du kannst die benutzen, du kannst sie nicht bearbeiten. Aber du weißt, die gibt's und was du damit machen kannst. Das ist im Prinzip das Äquivalent dazu auf Inventory-Ebene. Na? Und des Weiteren gibt es durch die zugegeben nicht superschöne Strukturierung der Variablen oder der Möglichkeiten, die es da gibt bei Ansible, immer die Herausforderung, ich habe eine Variable, sagen wir Firewall-Konfiguration. Ne? Und ich habe eine Gruppe von Servern, die hat immer die gleiche Konfiguration. Dann mache ich eine Liste mit meinen Freigaben und führe das auf die Gruppe aus. Alles schön und gut. Dann habe ich einen Host, der braucht eine mehr. Dann nehme ich die gleiche Variable und schreibe alle Variablen nochmal an den Host ran. Das haben wir weggebaut mit einem Plugin. Da gibt es ein wunderschönes Plugin, mit dem ich Variablen mergen kann, anhand von einem Prä oder einem Suffix. Das heißt, wir haben dann zum Beispiel sowas gebaut, Firewall-Freigaben für Gruppe C-Server. Und für den einen Host habe ich Firewall-Graben für Host so und so. Und diese zwei Variablen werden anhand diesem Präfix, Firewall D4 heißt das bei uns, anhand diesem Präfix werden die Listen quasi einfach zusammengemerged und das wird dann der Rolle übergeben beim Ausführen. Das heißt, die Rolle läuft über Host A und hat nur die erste Liste, die Rolle läuft über Host B und hat die ganze Liste mit der Ausnahme noch. Und so kann man sich das Inventory halbwegs schön und übersichtlich halten. Ne? Ja, dann gibt es noch eine Handvoll weitere Sachen. Beispiel Patching. Wir haben, nehmen wir mal an, wir haben eine Rolle, die unsere Hosts patcht, einfach, ob das jetzt nur ein Yum-Update ist oder ein bisschen mehr dahinter steckt, ist erstmal irrelevant. Und ich will aber nicht immer, wenn ich meinen ganzen Workflow laufen lasse, alle Hosts patchen. Weil bei ein paar Maschinen muss man das vielleicht manchmal ein bisschen ankündigen. Also haben wir Default-Variablen gesetzt in der Rolle selbst, die logischerweise auf Force stehen und dann nochmal an höchster Stelle im Inventory die Variable gesetzt, um die standardmäßig eben auf Force steht. Und dann, das gucken wir uns gleich an, setze ich im AAP, wo ich das ausführe, an meinen Workflow bereite ich die Variable vor. Das heißt, immer wenn ich das starte, kann ich mir raussuchen, will ich jetzt patchen oder nicht. Ich muss bloß das Force auf True setzen und schon geht's los. Das heißt, ich muss nur auf den Kalender gucken, habe ich Patch Day oder nicht und entsprechende Variable setzen, beziehungsweise den Wert der Variable ändern. Und dann zum Schluss noch zwei Sachen. Wenn ich solche großen Workflows baue, die ich eigentlich auf meine ganze Infrastruktur loslasse, möchte ich natürlich noch ein paar Netze einbauen, die mir verhindern, dass wenn ich abends um 7 schon nach einem langen Tag einfach zweimal zu oft klicke oder die Maus nicht richtig, der Schalter nicht richtig funktioniert und zwei Doppelklicks macht, dass ich einfach was abfeuere, ohne dass ich nochmal eine Variable geändert habe und nur nochmal gesehen habe. Und deswegen haben wir bei den Workflows einen Filter gesetzt. Der Filter steht standardmäßig auf einem Wert, da gibt es weder einen Host noch eine Gruppe. Das heißt, wenn ich einfach durchklicke, passiert nichts, außer dass mein Git-Repo aktualisiert wird. Ja? Ich muss wirklich aktiv den Filter auf eine Host oder eine Gruppe oder ein Pattern setzen, damit irgendwas passiert. Und als zusätzlicher doppelter Boden haben wir in allen Playbooks, wo es passt, weil es nicht bei allen geht, haben wir noch ein Pattern auf die Zielhosts gesetzt, sodass ich Sachen abfangen kann, wie ich habe ein Playbook, das läuft garantiert nicht auf Workstations, weil das ist nur auf Servern. Und dann setze ich ein Pattern, dann schließe ich die Gruppe Server aus, ne, oder eine Untergruppe von Server, sodass ich sagen kann, wir haben irgendwas, das geht nur auf unsere Jump-Hosts, weil die Rolle ist speziell nur dafür da. Das heißt, ich sage, nimm alle Hosts, aber nur die Schnittmenge zur Gruppe Jump-Host. Ne? Und so kann man das einigermaßen gut abfangen. Ich meine, auf eine gewisse Weise müssen wir immer, wenn man Automatisierung einbaut, immer halbwegs bei Sinn sein, wenn man sowas ausführt. Aber so haben wir zumindest noch ein paar Ecken abgefangen, wo man aus Versehen mal Schaden machen kann. Ja, gut. Nächstes Thema, Execution Notes. Hatten wir uns vorgenommen, hat nicht so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben, ehrlich gesagt. Weil, wer mit ABX gearbeitet, weiß, die Instance Groups, in denen Execution Notes organisiert werden, kann ich nur an drei Stellen definieren, nämlich der Organization, am Inventory und am Job Template. Wir wollten weder doppelte Job Templates machen für verschiedene Netze, wir wollten auch nicht mehrere Inventories haben für verschiedene Netze und wir wollten nicht für verschiedene Netze mehrere Organizations haben. Ist ein bisschen ungünstig an der Stelle. Da gibt es auch noch Möglichkeiten. Das scheitert einfach daran, dass wir da auch mitarbeiten müssen. Aber das ist auch ein bisschen im Fluss. So für jetzt, wie wir es erstmal gelöst haben, ist Folgendes. Ich komme immer mit SSH zu allen Knoten. Das ist sowieso die Grundvoraussetzung von Ansible. Ne? Und ich habe die Möglichkeit, Optionen mitzugeben. Genau wie ich auf der Kommandozeile SSH-Optionen mitgeben kann, kann ich das auch Ansible mitteilen, dass er das benutzen soll. Das heißt, ich kann Ansible sagen, wenn du Verbindungaufbau machst, nimmst du folgende Option, Tunnel, so und so. Und dann gehen wir quasi mit einem Tunnel zu unseren Jump-Hosts in die Netze und von dort dann weiter zu den Hosts. Funktioniert hervorragend. Außer, dass ich nicht mit SSH-Keys zweimal arbeiten kann, weil die Credentials für die SSH-Keys kann ich im ABX nur und im ARP nur einmal mitgeben, und zwar für den Zielhost. Also brauche ich einen Sprung für den ersten Tunnel ohne SSH-Keys, und das kann man ganz einfach regeln mit SSH-Pass. Man muss nur ein Vault anlegen mit dem Passwort für den ersten Schritt, dann macht SSH-Pass den ersten Tunnel und von dort wird dann quasi der zweite Tunnel mit dem SSH-Key aufgebaut. Funktioniert erstmal, bis eine bessere Lösung da ist. Gut, jetzt habe ich ganz viel über AWX geredet und jetzt gucken wir uns das mal an. Ja, Mist. Die Frage war, wie lange haben wir für den Aufbau gebraucht? Was genau? Den zweiten Schritt, also von Anfang 23 bis jetzt? Ja. Bis Anfang dieses Jahres. Wir wollten eigentlich zu Silvester fertig sein, haben es nicht ganz geschafft. Aber da steckt, wie gesagt, ne, wir haben fast zwei Hände voll Collections geschrieben. Wir haben sehr, sehr genau überlegt, wie wir was aufbauen. Da steckt Zeit hin, ja. Gut, was wir jetzt sehen, ist das Dashboard vom AWX. Wer hat das schon mal gesehen? Wer hat da schon gearbeitet mit? Ein Drittel. Ja, ihr sowieso. Gut, dann gehen wir mal dorthin, wo es vielleicht ein bisschen bekannter ist. Ich rufe mal einen Job aus, der schon gelaufen ist. Und dann gucken wir hier mal rein. Ich erkläre gleich, was da passiert ist. Das haben die meisten schon mal gesehen, irgendwie in der Art. Ne? Ansible Playbook ausgeführt, gefreut, viele, viele bunte Zeilen. Keine roten Zeilen, gutes Zeichen. Das ist im Prinzip auch genau das Gleiche. Das, was hier passiert, das ist ein sogenanntes Job-Template. Das, was hier passiert, ist im Prinzip ein Ansible-Playbook. Das Playbook, der Host, die Gruppe, los geht's. Ne? Mehr ist das nicht. Und das, was wir hier eben, wie schon gesagt, mit der Oberfläche haben, ist Folgendes. Ich habe das Ganze organisiert in eine Struktur wie die. Ne? Das geht hier los bei uns im Beispiel. Kann man das lesen? Dann lese ich es vor. Das geht los mit CA. Ne? Bevor ich irgendwas mache auf meinen Maschinen, muss ich meine CA hinlegen. Weil erst dann kann im zweiten Schritt mein Host mit meinem Repository reden. Weil vorher sagt der Host, kenne ich nicht, will ich nicht. Und wenn wir uns das ein bisschen angucken, hier kommen zwei Playbooks, die patchen. Dann kommt ein Playbook, das organisiert meine User. Dann kommt ein Playbook, das sorgt dafür, dass das Sudo richtig konfiguriert ist. Und eben alles, was man so, also ne, das brauche ich euch ja nicht sehen, alles, was ich auf Servern konfigurieren will, kommt hier nacheinander. Und das, was ich vorhin gesagt hatte, das Organisieren in größeren Strukturen, das passiert hier. Das, was wir gerade gesehen haben, dieser Subflow verbirgt sich in diesem zweiten Knoten. Ne? Und wenn wir jetzt in den ersten Knoten reingucken, ist das genau das, was ich vorhin sagte. Ich synke mein Inventory-Projekt, ich synke mein Playbook-Projekt, ich synke mein Inventory. Das heißt, ich habe meine aktuellen Playbooks drüben auf dem Controller, ich habe mein aktuelles Inventory und das ist auch übersetzt über das eingebaute Plugin in meine Hosts. Ne? Dann habe ich meine Hosts da, meine Variablen da. Und von dort kann ich loslegen. So, und bei uns, das ist ein leicht vereinfachter Workflow, wie wir das produktiv bei uns einsetzen für Server. Wir synken quasi erst die ganzen Projekte. Dann kommt ein relativ großer Workflow für die ganzen Playbooks. Das lässt sich auch nochmal unterteilen. Habe ich auch vor. Und zum Schluss kommt quasi eine Härtung. Was bei uns da quasi passiert ist, ich drücke auf den Knopf und 20 Minuten später fällt hinten ein Sys-Level 2 gehärteter Server raus. Komplett konfiguriert. Wenn ich den neu baue. Wenn ich nur ein Interface hinzufügen will, dauert das 6 bis 7 Minuten. Klingt das mal viel für ein Interface. Aber ich brauche es auch nichts weiter machen, als sagen, Flow, los geht's. Wir können das an einem Beispiel mal durchexerzieren. Ich gehe mal auf den Host drauf. SSH, CLT, Demo, Host 2. Was? Kann das leider nicht, doch ich kann es größer machen. So, ganz einfaches Beispiel. Das zweite Interface, kann man lesen, ja, hat eine IP 192, 168, 56, 22. Ich möchte da gern eine weitere virtuelle IP dran haben, an diesem Interface. Ich gehe also hier hin, wir haben hier unsere Hosts. Ich bin faul, deswegen kopiere ich das. Und sage, ich habe einen Server-Workflow, ich möchte den gern starten. Das ist diese Variable, wie ich meinte, wenn ich das einfach durchklicke, es gibt weder einen Host, der change me heißt, noch eine Gruppe, die change me heißt, wenn ich das durchklicke, passiert gar nichts, weil dann ist die Hostmenge die leere Menge. Ich muss wirklich bewusst diesen Namen hier einfügen und Start drücken. Das ist das zweite Beispiel, was ich sagte. Wir haben jetzt hier mehrere Variablen. OS-Patch, Dry Run, ganz unten. Wenn ich jetzt einfach nur durchklicke, zeigt mir das Playbook zwar an, was es patchen würde, macht es aber nicht. Und am Patch Day sage ich halt, ich lasse es einmal laufen, gucke mir an, was laufen würde. Dann entscheide ich, ob ich das jetzt sofort will oder nicht. Und dann lasse ich das laufen. Auf 10er-Gruppen, auf ganze Gruppen oder auf einzelne Hosts. Gut. Ich sage jetzt also ja, will ich und drücke Launch. Das dauert jetzt dummerweise ein kleines bisschen, weil wir über WLAN, wir haben ja tatsächlich miesen WLAN-Empfang, sehe ich gerade. Und etwas, was in dieser Node passiert, ist, da sind nicht nur Projekte, die ich in dem Git hier lokal habe, sondern logischerweise auch Collections. Das dauert jetzt leider ein kleines bisschen. Nicht so schlimm. Wir gucken uns ein kleines bisschen ein paar andere Details an, da ja viele noch nicht mit AWX gearbeitet haben. Das sind die sogenannten Credentials, von denen ich geredet habe. Ich habe hier quasi die Möglichkeit, ein Vault anzulegen oder eine Credential anzulegen. Diese zwei Credentials, die hier unten, da steht weiter nichts drin als ein Passwort für ein Vault. Der AWX, wenn der das Inventory einliest, steht da nicht alles nur im Klartext drin. Da sind ja auch manchmal Vaults überhaupt ein Begriff. Also jeder, der mit Ansible gearbeitet hat, sollte schon mal mit Vaults gearbeitet haben. Wer weiß nicht, was ein Vault ist? Okay, ein Vault ist im Prinzip verschlüsselte Datei. Verschlüsseltes, nicht nur Datei, ich kann auch Strings verschlüsseln. SHA-256 verschlüsselt entweder eine ganze Datei oder nur einen String. Und das kann ich im Klartext in meine Variablen, also benennen, meine Variable, Name XY, Inhalt ist dieser verschlüsselte String. Ich kann die Variable aufrufen, Ansible kann es entschlüsseln über so ein Secret, aber ich weiß nicht, was drinsteht im Zweifelsfall. Das heißt, ich kann das vorbereiten, ich kann jemanden ein Inventory vorbereiten mit gewissen Secrets, der kann damit arbeiten und genau das ist das Prinzip. Ich habe hier Credentials vorbereitet, ich kann Usern, die damit arbeiten sollen, erlauben, dass die benutzen dürfen, aber nicht bearbeiten können. Na, genau das gleiche wie ich verschlüsseln String, sagt dir, wie die Variable heißt, aber verrat dir nicht, wie das Passwort für den verschlüsselten String ist. Jawohl, wir sind fertig mit Synken und im Hintergrund ist unser Flow angelaufen. Ich mache das ein bisschen größer, dass ihr das auch sehen könnt. Nein, das hat nicht funktioniert. So.
Ja, nö. Ich möchte zu den Credentials nochmal ein Beispiel bringen, wo das auch häufig benutzt wird. In Umgebungen, wo Virtualisierung genutzt wird, möchte man natürlich so etwas wie AAP oder AWX nutzen, um auch virtuelle Maschinen zu deployen und vorzubereiten und geht dabei häufig über die API des Managements seiner Virtualisierungsplattform. Wenn ich jetzt beispielsweise der Administrator dieser Virtualisierungsplattform bin, dann möchte ich meinen Automations-Kollegen ja den Zugriff bereitstellen. Aber ich möchte nicht unbedingt, dass sie die Credentials kennen, mit denen dieser Zugriff erfolgt. Denn um dort gescheit walten und schalten zu können, braucht der Automat weitreichende Zugriffsrechte. Und ich möchte jetzt aber nicht, dass jeder, der Zugriff auf die Automation-Plattform hat, das weiß ich ja vielleicht gar nicht, wenn sich die Teamzusammensetzung ändert, dass dort jemand einfach im Klartext in die Credentials reingucken kann, sich damit dann an der Verwaltungsoberfläche anmeldet und dort selber anfängt, großartig rum zu virtualisieren. Darum ist das hier so, man kann dort Credentials hinterlegen, die sind da drin. Man kann Benutzer dazu berechtigen, diese zu verwenden, aber die Benutzer können die nicht öffnen und nachschauen, okay, da steht folgender Username, folgendes Passwort drin oder folgender Access-Token, um sich den dann einfach rauszukopieren und von anderen Systemen weiter zu benutzen.
Ja, gut. In der Zwischenzeit ist unser Flow ein Stück weitergelaufen. Wir sind mittlerweile bei dem Playbook. Für die es nicht lesen können, das ist das TPL-Network. Und dieser gelbe Block hier heißt, er hat was gefunden, was nicht so war, wie ich das haben wollte und hat es geändert und hat mein Interface angelegt, bestenfalls. Da können wir jetzt nachgucken. Und ich habe hier jetzt zwei IPs dran, nämlich die 22, die vorher war, und die 32 als zusätzliches virtuelles Interface. Und jetzt habe ich einen Server und läuft meine Software drauf und ich wollte unbedingt die Software auf einer Dienstadresse laufen lassen. Fertig. Ne? läuft jetzt eine ganze Weile, aber glaubt mir, das ist besser so, 5 Minuten laufen, ich gehe meinen Kaffee holen, komme wieder, das ist fertig, als dass ich unnötig Trouble habe mit dort klein, dort klein, dort klein, ne, das, was ich vorhin sagte. Und ich habe nur einen Namen eintragen müssen und 2x Go klicken müssen. Gut, das ist unsere kleine Demo. Mir wurde gezeigt, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja. Shift. Ach Mist. Gut, kommen wir zum Ende. Wenn ihr nichts mitnehmt von heute, wenn das alles langweilig war, aber ihr trotzdem mit Ansible arbeiten wollt, merkt euch ein paar Sachen, die uns geholfen haben. Erstens, Idempotenz. Ganz, ganz wichtig. Ich beschreibe mit Ansible nicht, was ich tun will. Ich beschreibe mit Ansible, was ich das Ergebnis sein soll. Ne? Den Weg muss Ansible selber finden. Den findet Ansible auch. Dazu haben sich viele, viele Leute hingesetzt und Python-Module geschrieben. Ich beschreibe nur die Zwischenschritte, die Ergebnisse. Ne? Das Ergebnis, was ich haben will, beziehungsweise Zwischenergebnisse. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das muss ich auch bedenken, wenn ich mein Inventory aufbaue, beziehungsweise wenn ich meine Tasks schreibe. Das nächste, das, was wir gerade schon x-mal durchgekaut haben, immer ganze Prozesse. Das muss nicht immer so ein Riesen-Workflow sein. Es gibt bestimmt auch Anwendungsfälle, wo das kleiner gehandhabt werden kann. Aber möglichst immer ganze Prozesse. Dann habt ihr Vertrauen in eure Workflows. Die laufen sowieso immer zu. Und ihr habt wirklich weniger Stress mit kleinteiligen Änderungen, die irgendwie dann doch nicht im Ganzen abgebildet sind. Dann Variablenbenennung, das ist das, was wir gelernt haben. Ignoriert räumliche Teilung, ignoriert logische Netze. Überlegt euch, was die Server machen und strukturiert eure Gruppen anhand dessen, was ihr dort mitmachen wollt mit den Servern. Ne? Und dann schon, wie wir es schon gesagt haben, irgendwie einen Weg finden, eine Normalform zu behalten, dass ihr nicht jede Variable 1000 Mal irgendwo hinschreibt. Das erfordert eine gewisse Disziplin und ein bisschen Überblick. Da muss man auch manchmal nochmal einen Schritt zurückgehen und sich das nochmal anschauen. Da hilft auch vielleicht ein Tool, die Übersicht über das Inventory. Da gibt es ein ganz einfaches Werkzeug, das kann man mit pip installieren, Ansible Inventory Grapher. Da kann man sich mal sein Inventory in der grafischen Ansicht mal anschauen und mal nochmal drüber gehen und mit einem Rotstift nochmal ansetzen, was man eigentlich irgendwo mal woanders haben will. Und dann, was ich schon gesagt hatte, ähnlich, beziehungsweise mit den Variablen, mit dem Git-Variablen. Wenn ihr Variablen öfter benutzt, kann ich die an jeden Host ranschreiben oder ich sage einfach oben über mal, das ist meine Default-Variable bei all oder bei irgendeiner übergeordneten Gruppe und sage dann unten nur, die für den Host gilt die Variable, die. Und zeige immer nur da drauf. Und wenn ich eine Änderung machen will, ändere ich die an der einen Variable und habe es an allen geändert, außer an dem einen, wo ich es vielleicht überschrieben habe. Na, so, dass ich da hingehe und überlege, wie oft benutze ich genau diese Konstellation an einem Host und kann ich es vielleicht eine Ebene höher ansetzen. Und dann, der letzte und wichtigste Punkt, oder einer der wichtigsten Punkte, wenn ihr Rollen schreibt, schreibt die OS-agnostisch. Schreibt von mir aus eine Rolle für nur Red Hat und fangt ab, dass wenn ein Ubuntu erkannt wird, sagt die Rolle, mache ich nicht. Aber fangt nicht an und schreibt die gleiche Rolle für Ubuntu und für Red Hat und für Scientific Linux oder weiß der Geier was nochmal. Das artet aus. Na, in den meisten Fällen ist das sehr, sehr ähnlich, was passieren muss. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Unterschiede. Und sei es nur, die Konfigurationsdatei liegt an einem anderen Ort. Ne? Gerade so Debian-basierte Distributionen haben ja gerne irgendwas anderes. Das sind kleine Details, die kann man abfangen mit Ansible-Variablen, die eh zur Verfügung stehen, nach einem Setup. Ja.
Ich würde gerne noch einen Tipp ergänzen. Michael hat ja gesagt, dass Sie sich mit Ihren Entwicklern zusammengesetzt haben und ganz viel Gehirnschmalz da reingesteckt haben, wie Sie Ihre Struktur, Ihr Inventory aufbauen, wie Sie Variablen benennen. Jetzt weiß ich, nicht jedes Unternehmen ist so strukturiert, dass die Admins sich mit ihren Entwicklern zusammensetzen können. Ihr könnt aber mal schauen, es gibt im Internet das Projekt Good Automation Practices, also das heißt bewusst Good Automation Practices, nicht Best Practices. Dort findet ihr viele Tipps, wo andere Leute sagen, wir benennen unsere Variablen nach folgenden Mustern, damit sie rollenspezifisch bleiben, damit sie nicht versehentlich überschrieben werden. Und dort findet man auch Tipps, wie entwickle ich eine Rolle, die OS-agnostisch ist. Also sucht da ruhig mal nach, wenn euch das interessiert. Das ist nicht alles perfekt, aber es gibt gute Hilfestellung, um sich auch selber mit seinem Content zu verbessern, wenn man in-house vielleicht nicht so gute Ressourcen dafür hat.
So, das war's. Gut. So, das war jetzt der Vortrag. Vielen Dank an euch schon mal. Ich sehe schon die ersten Hände. Wir würden jetzt dann die Fragerunde machen. Wir haben ganz leicht überzogen. Das heißt, wir haben, ich sage jetzt mal so 10 Minuten noch für Fragen. Ich würde es so machen, ich sehe jetzt hier drüben die ersten Hände. Ich würde rübergehen, würde dann gucken, wo ich mit dem Mikrofon ein bisschen hinkomme. Wenn ihr zu weit drin sitzt, ruft bitte die Fragen raus, dann können die hier vorne wiederholt werden. Wir müssen es nur so machen, dass es halt im Stream erkennbar ist. Ich komme jetzt erstmal hier rüber. Ich habe hier eine Frage gesehen, dann komme ich hier hin. Genau, hier ist auch was. Ich mache erst hier unten, dann muss ich nicht so weit laufen. Ich habe erstmal 4 Fragen, meldet euch später einfach, dann komme ich zu euch.
Genau, ja, vielen Dank erstmal. Meine Frage geht dahingehend, dass es neben Ansible ja auch Alternativen gibt. Und da einfach die generelle Frage, wieso Ansible, wieso nicht Puppet oder SaltStack oder andere Alternativen?
Puppet haben wir erst abgelöst mit Ansible. Natürlich gibt es immer viele, viele Alternativen und hat alles seinen Vor- und Nachteil. Aber an irgendeinem Punkt muss man erstens sagen, ich höre irgendwann mal auf zu probieren und lege mich auf eins fest und das nehme ich jetzt. Das kann alles, was ich brauche. Ne, das erfüllt zumindest erstmal die Anforderungen. Und zum Zweiten gibt es auch immer so ein bisschen persönliche Sachen, damit komme ich besser klar als mit anderen Sachen. Und zum Dritten, es ist einfach, es fetzt einfach, es ist einfach geil. Es ist einfach gehalten. Ich meine das ernst. Wenn ich irgendwie nicht durchsehe und habe Systeme, die ihre Konfiguration in der Datenbank speichern oder vielleicht oder alles verschlüsselt, dann habe ich echt ein Problem, da zu suchen, wenn ich das irgendwie fixen muss, wenn ich ein System irgendwas nehme von jemandem, der das gebaut hat. Habe ich Ansible, ist alles Klartext, ich kann greppen. Im Zweifelsfall, wenn ich nicht weiß, wo kommt die Variable her, wo wird sie benutzt, wer hat die irgendwo definiert, ich greppe einfach. Es ist alles Text. Na, das ist so ein Punkt. Es ist SSH, es ist wirklich so Basic-Technologie, die habe ich im Griff. Es ist nicht irgendwo 3, 4, 5 Schichten übereinander geschmiert, wo dann irgendwo zwischendrin keiner mehr durchsieht. Es ist einfach straightforward, einfach. Ja.
Okay, danke. Kurz an die Fragensteller noch 2 Hinweise.
Anders formulieren.
Okay. Auch nicht wegen dem ersten, aber fasst euch bitte so kurz wie möglich, einfach damit wir schnell durchkommen und haltet das Mikrofon nah an eurem Mund hin, damit man überall hört. Wenn ihr denkt, es ist zu nah, geht lieber noch ein kleines Stück ran, dann sind wir auf der sicheren Seite.
Vielen Dank, hab mir viel zum Nachdenken mitgenommen. Eins davon war, wie stellt ihr sicher, dass der Praktikant über SSH nicht dann doch nochmal gesagt hat, die IP ist zu viel? Führt ihr das regulär aus über einen Cronjob oder wie stellt ihr das sicher, dass da nicht doch versehentlich mal eine Änderung gemacht wurde bis zur nächsten Workflow-Ausführung?
Sein SSH-Key liegt einfach nicht auf dem Host. Ansonsten, wenn ich mit SSH auf eine Maschine komme, auf die Ansible, also ich komme quasi auf die gleichen Server auch, auf die Ansible kommt, das ist auch in einem gewissen Maße ein bisschen Selbstdisziplin, das sagt, ich will jetzt nur eine kleine Änderung machen, ich gehe trotzdem den Weg. Also an irgendeiner Stelle muss man auch sagen, du bist Mitarbeiter in dem Unternehmen, du willst ja auch morgen noch arbeiten, also reiß dich gefälligst ein bisschen zusammen, ne? Also
Ich hätte eine sehr kurze Frage, und zwar, gibt es zufällig irgendwie ein Repo oder sowas, wo eure ganze Demo-Environment ist? Weil ich würde das gern aus Gründen der Wirtschaftsspionage für meine eigene Ansible-Struktur auseinandernehmen. Also ich fand es interessant, ich würde gern halt damit mal rumspielen, da ein bisschen Sachen übernehmen.
Gibt ein Repo, das liegt hier lokal auf der Maschine.
Ja, eins, wo ich auch ran kann.
Also das Repo läuft tatsächlich in dem GitLab hier auf dem Host in der VM. Noch ist er im WLAN. Ich schalte mal schnell aus. Ich schaue mal, ob es da Möglichkeiten gibt.
Okay, dann haben wir jetzt die nächste Frage.
Ja, hallo. Und zwar wollen wir, also wir haben AWX im Einsatz, wollen aber unsere ganze Infrastruktur auf Enterprise Linux umstellen und wollen deshalb auf die Automationsplattform, also ist zumindest der Gedanke, steht im Raum. Aber wir haben uns noch nicht tief damit beschäftigt. Inwiefern können wir praktisch unsere alten Workflows, Templates migrieren? Können wir das 1:1 übernehmen?
Kann ich mal dein Mikro? Natürlich.
Also die Frage ist für mich jetzt pauschal natürlich sehr schwer zu beantworten, weil ich euren Content nicht kenne. Grundsätzlich ist der Automation-Controller aus der Automation-Plattform der Downstream vom AWX. Also die Workflows und Templates funktionieren da drinnen genauso wie im AWX auch. Es kann jetzt natürlich sein, dass ihr irgendwelche Edge-Cases gefunden habt, wo wir gesagt haben, beim Downstream sind die mit rausgeflogen. Da würde ich einfach sagen, wenn ihr über einen Wechsel nachdenkt, macht einen POC, wo ihr sagt, wir installieren eine Automation-Plattform, wir unterstützen eine Containerized Installation. Man kann das alles auf einem Host innerhalb weniger Minuten installieren und probiert das aus.
So, ich bin jetzt zur anderen Seite. Kann ich kurz zur Übersicht sehen, wer noch Fragen stellen will? Ich habe eine hier. Okay, dann erstmal die Frage und dann guck mal.
Ihr hattet ein Plugin für Merge Variables genannt. Habt ihr selber geschrieben oder gibt es da einen Namen, dass man sich das mal angucken könnte?
Nee, das ist tatsächlich Built-in. Das ist Built-in. Das gibt es einfach so in der Community. Einfach nach Merge suchen bei den Plugins, dann findest du das schon.
Gut, ich habe jetzt erstmal keine weitere Frage. Hat noch jemand eine Frage? Ich laufe auch gerne noch mal einmal außen rum. Dann hat er nicht nur ihr Morgensport, sondern auch ich. Hier vorne ist noch eine.
Danke. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt verpasst habe. Ich habe jetzt viel mit verschiedenen Variablen und Playbooks und sowas gesehen. Ich habe aber gar nicht gesehen, dass ihr in irgendeiner Form Tags benutzt. Fliegt das bei euch komplett raus? Nutzt ihr das nicht? Oder?
Wir benutzen schon Text, aber ich habe es einfach in die Demo nicht mit eingebaut. Also es ist eine wässrige Auszug von dem, was wir, so wie wir das produktiv bauen. Es ist natürlich genau die Richtung, wie wir das produktiv bauen, ne? Aber ich habe jetzt nicht jedes Detail übernommen, ne? Also der Admin ist auch der einzige User in dem AWX. Das sieht bei uns auch ein kleines bisschen anders aus. Ja. Ich benutze das zum Beispiel exzessiv bei der Konfiguration vom AWX. Ich mache das nicht mit Hand. Die ganzen Templates, alle Credentials, die lege ich selber auch mit Ansible an. Und dort hat jeder Task einen Satz Tags. Da benutze ich das zum Beispiel sehr exzessiv. Ja. Also es wird schon benutzt.
So, nochmal kurz Nachfrage. Gibt es noch Fragen? Letzte Chance. Wobei, ich habe auch gesehen, also zumindest Aspicon hat einen Stand hier. Ich weiß nicht, ihr habt auch einen Stand? Oder?
Nein, ich geselle mich aber dazu. Okay. Zu Aspicon.
Wenn ihr die Treppe runtergeht, es ist in der Mitte, aber auf der linken Seite, irgendwie zwischen Heinlein und irgendwas mit Campus Edu oder sowas.
Haltet nach dem roten Hut Ausschau.
Oder so, genau. Also falls ihr später noch Fragen habt und jetzt ein bisschen zu schüchtern seid oder einfach noch einen Kaffee braucht, könnt ihr da auch gerne nochmal natürlich hin und mit den Leuten reden. Ansonsten vielen Dank zum Kommen und viel Spaß noch am letzten Linux-Tag.